Wie lang ist eure Liste mit den guten Vorsätzen für 2021? Ich habe gehört, für mindestens 10% der Bevölkerung reichen diese guten Vorsätze nicht mal 48 Stunden. Knapp die Hälfte kriegen das ungefähr für 2 Wochen hin. Und nach einem Monat haben mehr als 75% ihre guten Vorsätze vergessen, weggeworfen. Ich grüße euch noch einmal mit dem Wort vom Altjahresabend. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. In diesem Sinne, allen von ganzem Herzen Gottes Segen für 2021. Solch ein guter Vorsatz begegnet uns auch in der Jahreslosung für 2021. Ein Wort von Jesus, das uns der Evangelist Lukas übermittelt hat. Und darin heißt es: Seid barmherzig, so wie auch euer Vater barmherzig ist. Ein Wort zum Auswendiglernen. Vielleicht sprechen wir es mal oder denken es mal mit. Sprechen sollten wir in dieser Situation nicht laut. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lass uns noch einmal beten. Herr Jesus, in dir begegnet uns die ganze Barmherzigkeit Gottes. Und wir danken dir, dass du diesen Weg auf dich genommen hast, um uns die Barmherzigkeit Gottes ins Herz zu brennen. Bitte mach uns zu Empfängern, aber auch zu Menschen, die deine Barmherzigkeit in einer solch überwältigenden Weise erfahren, dass wir nicht anders können, als Teil deines Erbarmens in dieser Welt und mit dieser Welt zu sein. Amen. Ich liebe Tierfilme. Neulich habe ich so etwas gesehen, so ein Wunder. Ein kleines Eichhörnchen zieht sich zurück in den Kobel und dann geschieht wirklich eine Heldentat in diesem kleinen Nest. Die Eichhörnchen-Mutti bringt 5 Kleine zur Welt. Und danach kümmert sie sich sofort um diese hilflosen Geschöpfe. Auch eine menschliche Geburt ist nicht nur anstrengend, sondern gar nicht so leicht zu verkraften. Viele Väter überstehen das gar nicht gut. Aber dass nach der Anstrengung der Geburt eine Mutter sich sofort um ihr Baby kümmert, nach den ganzen Schmerzen und nach all dem, was das bedeutet. Was ist das? Das ist Erbarmen. Ein ganz tiefes Erbarmen darüber, dass hier jemand total hilfsbedürftig ist, absolut auf Hilfe angewiesen ist. Dieses Wort ist die Grundlage oder dieses Bild, diese Erfahrung ist die Grundlage dessen, wenn in der Bibel von Barmherzigkeit gesprochen wird. Es ist dieses total hingegebene Erbarmen einer Mutter über ihr Neugeborenes. So wird es uns beschrieben im Psalm 103, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Dieses ist ein Urbekenntnis Israels, ein Urbekenntnis in der Bibel. Es kommt an den verschiedensten Stellen vor, wird jubelnd ausgesprochen. Du bist barmherzig und gnädig. Es wird auch manchmal ein wenig, wie soll ich sagen, na gut, nicht ganz so jubelnd ausgesprochen, wenn ich etwa an Jona denke, der von Ninive darauf wartet, dass Gott endlich mit den Ungerechten und mit den Sündern ins Gericht geht. Und dann bekennt, ich wusste, dass du es nicht machst, weil du bist barmherzig und gnädig. Barmherzig, erbarmend und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und von diesem Vater spricht Jesus. Und das Wort, das der Evangelist Lukas gebraucht, beschreibt diese tiefe Wesenseigenschaft des himmlischen Vaters. Er ist ein Erbarmender. Es ist Ausdruck seiner Persönlichkeit. Gott ist nicht anders zu denken als ein sich erbarmender, sich in Liebe hingebender. Und darum ist Jesus der tiefste Ausdruck dieses Wesens Gottes. Gott erbarmt sich über seine Schöpfung. Er erbarmt sich über die Menschen. Es ist Ausdruck seiner Liebe und seiner Hingabe. Die Bibel spricht einmal von Gott in seinem Wesen. Dieses erbarmende Wesen, der Vater der Erbarmungen, Gott allen Trostes, so nennt der Apostel Paulus ihn. Wenn wir Jesus anschauen, dann begegnen wir der handelnden Barmherzigkeit Gottes. Der Liebe Gottes, die sich aufgemacht hat, dem Menschen in seiner je konkreten Not zu begegnen. Und diese Barmherzigkeit in ihrem Handeln, die bei Jesus zum Ausdruck kommt, die findet einen anderen Ausdruck in der Bibel. Eben diesen Ausdruck, dass Jesus aus Mitleid das Herz zerreißt, dass es ihm den Magen umdreht, dass er schwere körperliche Symptome hat, wenn er die Not dieser Welt sieht. Immer wieder wird von diesem Erbarmen gesprochen, von diesem Ausdruck des Erbarmens, bevor zum Teil gewaltige Wunder passieren. Etwa als diese unzählbare Menschenmenge satt wird von den 5 Broten und 2 Fischen. Oder als ein von schwerster Hautkrankheit entstellter Mensch zu Jesus kommt und Jesus diesen Unberührbaren berührt und wiederherstellt, wieder gesund macht, wieder heil macht, ihn wieder in die Mitte des Lebens hineinstellt, in die menschliche Gemeinschaft. Und von diesem Erbarmen Gottes wird immer wieder nur auch in Gleichnissen gesprochen. Jesus gebraucht diese lebendigen Bilder, um uns das Wesen Gottes vor Augen zu malen. Ein Ausdruck dieses Erbarmens ist, dass Jesus diese Geschichte erzählt von dem König, der Jahresabschluss macht. Und dann lässt er sich von seinen Buchhaltern all das vorlegen, was zu diesem Jahresabschluss gehört. Und er sagt, Moment, auf Seite 335, da ist mir was aufgefallen. Wer ist denn das hier? Person H.E. Naja. Gesagt, getan, diese Person wird vor ihn gebracht und dann guckt er sich das Ganze nochmal an und sagt also, ja, das steht an. diese Millionensumme kann er gar nicht aufbringen. Aber eins bringt er noch über die Lippen. Er bittet um Erbarmen. Erbarme dich. Ich will ja alles zurückzahlen. Und dann geschieht etwas, was dem Wesen des Erbarmens typisch ist. Weit über das hinaus, was gebeten wird, tut Gott. Gib mir Zeit, ich krieg's hin. Und Gott sagt, es ist gut. So beschreibt Jesus diesen König, dass er in seinem Erbarmen, von dieser tiefen Herzensbewegung her, viel mehr tut als das, was erbeten wird. Die Barmherzigkeit Gottes reicht viel weiter. Die Barmherzigkeit Gottes sieht viel tiefer. Vielleicht ist das, was wir in unserer Not, in unserer Situation erkennen und meinen, nötig zu haben, gar nicht das, was wir wirklich brauchen. Und die Barmherzigkeit Gottes geht weiter, geht viel tiefer, erfasst nicht nur das Symptom, sondern die Ursache. Darum ist das Handeln der Barmherzigkeit Gottes in Jesus viel weiter gegangen. Da wird nicht oberflächlich etwas zusammengekittet und irgendwie wieder auf die Reihe gebracht. Da geht es nicht darum, irgendetwas rund zu erneuern, damit es einigermaßen läuft, sondern da wird etwas grundsätzlich in Ordnung gebracht. Und darum begegnet uns Gott eben auch als der, den wir oft nicht verstehen. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, sondern so viel höher der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Das Einzige, was uns an dieser Stelle hält und ermutigt und auffordert, unser Vertrauen nicht wegzuwerfen, ist, dass die Barmherzigkeit Gottes weiterreicht und dass seine Sicht größer ist. Und dass er über Bitten und Verstehen hinausgibt, um wirklich der Not zu begegnen. So begegnet Gott in diesem Gleichnis von Jesus diesem Schuldner. Eine zweite Geschichte erzählt Jesus, ein zweites Bild gebraucht er, um die Barmherzigkeit Gottes zu beschreiben. Das ist das Gleichnis, das wir kennen als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und da geht es um die Eigenwilligkeit des menschlichen Wesens, das alles selbst auf die Reihe zu kriegen, sein eigenes Glück zu machen, seinen eigenen Weg zu gehen. Frage ist ja immer noch, was verschleudert denn der Sohn da? Das Erbe des Vaters. Das ist ja immer diese ganz große Diskussion, wenn jemand sagt, ich will auf eigenen Füßen stehen. Ja, ja, aber auf eigenen Füßen stehen, möchtest du schon gerne. Aber das, was dir gegeben ist, das, was du mitbekommen hast, das möchtest du auch gerne haben. So ähnlich wie bei den Wissenschaftlern, die sich mal aufgeschwungen haben und gesagt haben, wir nehmen es mal mit Gott auf. Wir sind inzwischen so weit mit unserer Gentechnik, wir kriegen das auch hin. Gott, wir machen dir Konkurrenz. Wir können genauso was schöpferisch hervorbringen. Da sagt Gott, okay, dann legt mal los. Naja, und dann nehmen sie also, wie Gott das ja auch gemacht hat, etwas Staub und da sagt Gott, nee, stopp. Macht euch euren eigenen Staub. Das, was der Sohn verschleudert, ist das Erbteil des Vaters, das er ihm bereitwillig gegeben hat. Und als er zurückkommt und nichts mehr hat, da erweist sich die Barmherzigkeit Gottes darin, dass er weit über das hinaus tut, was der Sohn auf dem Herzen hat. Vater, ich möchte als einer deiner Mitarbeiter in der Firma, als Tagelöhner, als unterster Praktikant wenigstens in deiner Nähe leben. Und der Vater sagt, Moment. Und dann kehrt er alle Vorkehrungen, damit der Sohn wieder eingesetzt wird in seine Sohnschaft. Also er tut weit mehr, als das, was von ihm erbeten wird. Das ist Ausdruck dieses Wesens des Erbarmens Gottes, dass er weit über das hinausschaut, was wir denken, was wir brauchen. Und uns das gibt, was wir brauchen. Und auch die dritte Geschichte, die Jesus erzählt, weist diesen gleichen Charakter des erbarmenden Gottes auf. Es ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der Einzige, der den unter die Räuber gekommenen sieht und dessen Herz berührt wird, ist in diesem Fall einer, der aus religiöser Sicht des Judentums gar nicht würdig ist. Aber er tut das, was Gott auf dem Herzen liegt. Er ist einer, der tut, der handelt, der die Barmherzigkeit Gottes nicht nur im Kopf akzeptiert hat und respektiert, sondern der sich von dieser Barmherzigkeit Gottes zutiefst in seinem Leben und in seinem Lebensentwurf und in seiner Lebensführung verändern lässt, der Teil dieser Barmherzigkeit Gottes wird. Und diese Barmherzigkeit zeigt sich wieder darin, dass er weit über das hinaus tut, was von ihm erwartet wird. Er kümmert sich eben nicht nur darum, dass der Krankenwagen kommt, sondern auch darum, dass die nächsten Schritte getan werden, bis er weiß, dass dem anderen so geholfen wird, dass ihm wirklich geholfen ist. Das ist Ausdruck dieses Wesens der Barmherzigkeit, dieses erbarmenden Gottes, von dem Jesus an dieser Stelle spricht. Und bedenken wir, jeder Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes kostet etwas. Wir leben in einer Gesellschaft, die vielfach aus dem Überfluss heraus gibt. Aber manche Dinge kosten auch etwas. Und sie sind es wert, dass sie etwas kosten, dass ein Opfer gebracht wird. Und ein Opfer ist das, was wehtut. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Mentrida heißt der junge Mann, 21-jährig, Sportler. Teilgenommen hat er am Triathlon. Das ist also diese Sportart, wo man erst, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 7,5 Kilometer schwimmt, dann 180 Kilometer Fahrrad fährt und dann 42,195 Kilometer läuft. Und Mentrida am Schluss dieser weiten Strecke, weiß nicht, waren es noch 50 Meter oder 70 Meter, liegt er an vierter Stelle. Von den beiden ersten ist gar nichts mehr zu sehen, die waren schon weg. Aber unmittelbar vor ihm läuft jemand. Für ihn nicht mehr einzuholen. Und dann passiert ihm ein Missgeschick. Naja, nach so einer langen Strecke und sowas, einen kleinen Moment der Unkonzentriertheit. Er läuft geradeaus weiter, obwohl man kurz um die Ecke muss, um die letzten 20 Meter zum Ziel zu laufen. Wow, der dritte Preis, da kriegt man noch Preisgeld für. Für einen vierten, oh, ein vierter ist immer nichts. Was macht Mentrida? Er läuft bis kurz vor die Ziellinie und dann wartet er. Wartet, dass der seinen Fehler erkannt hat, die paar Meter auch gelaufen ist und dann lässt er ihn als Dritten über die Ziellinie laufen. Ein fairer Sportler, Sportler des Jahres, obwohl er keinen ersten Preis errungen hat, aber für mich ein Held des Herzens. Etwas, was von der Barmherzigkeit Gottes etwas ausdrückt. Die Barmherzigkeit Gottes ist noch etwas ganz anderes, aber sie ist ein Stück darin wiederzufinden, dass eben das, was dem anderen gut tut, was dem anderen hilft, dass das an der ersten Stelle steht. Und ich meine, dass Jesus nichts anderes meint als das, wenn er sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Dass wir uns von der Barmherzigkeit Gottes so erfassen lassen, dass wir Teil seiner Barmherzigkeit in dieser Welt werden. Und auf eine einfache Formel gebracht, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Das wäre doch schon mal ein Anfang für das Jahr 2020 und etwas, was wir nicht so schnell vergessen. Amen.